Liebe Gemeinde, heute haben wir ja zu Beginn des Jahres unser Bundesschlussgebet, also praktisch unser Gebet, dass wir sprechen, um den Bund mit Jesus wieder neu zu machen, wieder zu erneuern. Und deswegen soll auch die Predigt etwas ganz Grundsätzliches über unser Verhältnis zu Jesus sagen. Sie soll gewissermaßen dazu hinführen. Wir haben den Text gehört aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 15. Dort hörten wir über den Weinstock und die Reben. Und anhand dieses Textes möchte ich drei Gedanken entfalten. Einmal diesen Gedanken: gründe dein Leben in Jesus. Das ist etwas ganz Selbstverständliches für uns, aber ich denke, es ist etwas, was wir uns immer wieder sagen müssen. Und das Wichtige ist auch zu Beginn des neuen Jahres, dass wir wieder daran denken, unser Leben soll in Jesus gründen. Er ist derjenige, der uns durch dieses Leben führen kann. Er ist derjenige auch, der uns eine Zukunft gibt über den Tod hinaus. Wir haben ja gerade wieder gehört, dass eine Schwester von uns gegangen ist, die Erika Reimann. Wenn wir wissen wollen oder gewiss sein wollen, dass wir eine Zukunft haben, nicht nur im Bereich dieser Zeit, sondern auch darüber hinaus, dann ist es gut, wenn wir uns dessen immer wieder vergewissern, zu Jesus zu gehören. Zu Jesus können wir gehören, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Im Johannesevangelium sagt er ganz klar: jeder, der die Tür auftut, jeder, der sich ihm öffnet, den wird er annehmen. Dort steht im ersten Kapitel, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Gottes Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er die Macht, denen hat er die Kindschaft Gottes, also die Gotteskindschaft geschenkt, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir bereit sind, umzukehren, und das heißt ja immer wieder, umzukehren, uns ganz auf ihn einzulassen, ihn in unser Leben einzulassen. Buße, die wir ja jeden Tag wieder tun sollen, wie Martin Luther gesagt hat, Buße heißt eigentlich vom hebräischen Wort her, sich Gott zu wenden, sich den Hoffnungen und Dingen abzuwenden, die wir als Menschen haben, und uns ganz auf ihn einzulassen. Das kann einmal oder soll einmal grundsätzlich geschehen. Das heißt, wenn man nichts mit Gott zu tun hätte oder hat, dann ist man letztlich, dreht man Gott den Rücken zu, und dann heißt Buße umdrehen. Gott das Gesicht zu wenden, sich auf ihn einzulassen, ganz mit ihm zu leben. Und dann kommt es natürlich, wenn man mit ihm lebt, ist es immer wieder so, dass man auch ein Stück abweichen kann, ihn aus dem Blick verlieren kann. Und dann heißt es wieder, und das soll auch heute wieder neu geschehen, nachjustieren, wieder sich auf ihn ganz neu einzulassen. Also einmal heißt es grundsätzlich einmal im Leben, Ja zu Jesus zu sagen und dieses Ja auch immer wieder zu erneuern. Und dafür ist auch der heutige Gottesdienst in besonderer Weise gedacht, dass wir wieder darüber nachdenken, wie sieht mein Verhältnis zu Jesus eigentlich aus? Ist das ein Verhältnis, lebe ich in einer lebendigen Beziehung mit ihm? Oder ist das bei mir mal so gewesen und ist wieder abgeflaut, abgeflacht? Deswegen diese Ausrichtung auf ihn, auf Jesus Christus. Das ist das Erste, was uns dieses Gleichnis sagen will. Denn wir sollen mit ihm organisch verbunden sein. Das heißt, wie eine Rebe, wenn wir einen Ast von einem Baum abnehmen oder eine Rebe vom Weinstock, dann werden wir sehen, diese Rebe oder dieser Ast, die verkümmern. Die sind nur in der Lage zu leben in der organischen Verbindung mit der Pflanze. Und das möchte Jesus uns an erster Stelle schon mal deutlich machen. Es kommt darauf an, eine lebendige Verbindung zu ihm zu haben. Deswegen heißen übrigens auch Christen ja Christen. Wir heißen Christen als Christen, weil wir mit dem Christus verbunden sind. Es geht nicht darum, irgendwie ein moralisch gutes Leben zu führen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche besonderen Werte zu vertreten. Das gehört alles dazu. Aber in allererster Hinsicht oder zu Christen werden wir dadurch, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind und aus dieser Verbundenheit heraus leben. Das ist so das Erste, was uns in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben gesagt werden soll, dass wir zu ihm eine feste Verbindung haben sollen, dass wir mit ihm in einem lebendigen Verhältnis, in einem ganz lebendigen Verhältnis stehen sollen. Und da ist die erste Frage an jeden Einzelnen, die sich an uns richtet, wie sieht unser Verhältnis zu ihm aus? Ist das ein lebendiges Verhältnis? Sind wir wirklich mit ihm verbunden? Das merken wir beispielsweise daran, dass wir mit ihm reden, dass wir das, was auf unserem Herzen ist, ihm sagen, dass wir glauben, dass er da ist, in Zeiten, in denen wir uns gut fühlen, aber auch in anderen Zeiten, dass wir glauben, dass wir mit ihm im Gespräch sein können, dass wir mit ihm reden und dass wir auch hören, was er uns zu sagen hat. Letztlich kann man sagen, dass wir uns füreinander interessieren. Und wenn ich eine Beziehung zu einem Menschen habe, dann habe ich auch Interesse daran, mit diesem Menschen zu kommunizieren, mit diesem Menschen umzugehen. Und so ist es auch in dieser Beziehung, dass wir mit ihm im Gespräch sind und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was uns dieser Text sagen will, ist, lebe aus der Beziehung mit ihm. Schöpfe deine Kraft aus dieser Beziehung. Im Psalm 1 finden wir ein schönes Beispiel, das auch eigentlich die gleiche Aussage, Absicht hat, wie das Bild vom Weinstock und den Reben. Dort heißt es, wer zu Gott gehört, wer an ihn glaubt, ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Das heißt, er steht an der Quelle, an der Lebensquelle. Im Psalm 36, Vers 10 heißt von Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Und es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, nicht versuchen, aus uns oder aus anderen Quellen zu schöpfen. Jeremia sagt ja in seinem 2. Kapitel, Vers 13, da sagt Gott, ihr sucht in rissigen Zisternen nach Wasser, die kein Wasser geben können. Und Menschen, die in sich selber suchen und versuchen, das, was letztlich nur Gott zu geben vermag, die versuchen, das aus sich selber zu schöpfen, die brennen aus. Die sind irgendwann kaputt. Während er ist eine unerschöpfliche Quelle. Im Jesaja 40 am Schluss lesen wir, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögen. Er ist eine Quelle, die immer wieder Kraft spendet, von der wir leben können. Und das, was wir an Segen für andere geben sollen. Wir sind ja berufen, ein Segen zu sein für andere. Das können wir nicht aus uns schöpfen. Daran würden wir kaputt gehen. Ein schönes Bild dafür sind unsere Heizkörper. Ich denke, heute sind sie alle warm. Und wenn wir uns mal überlegen, so ein Heizkörper, der kann die Wärme nicht produzieren. Wenn wir diesen Heizkörper jetzt, wenn ich sagen würde, Mensch, der ist so wunderschön warm, ich möchte den gerne mitnehmen. Ich fahre mit dem Wohnwagen über Land und sage, so einen Heizkörper, den kann ich gut bei mir gebrauchen. Ich baue ihn hier aus, könnte ich gar nicht, aber nehmen wir mal an, ich würde das machen. Stelle ihn bei mir rein, ist vielleicht noch schön warm und dann nehme ich ihn mit auf die Reise. Dann würde ich merken, der Heizkörper verliert seine Wärme. Er wird kalt und ist ein kaltes Stück Metall mit Wasser gefüllt. Er ist nur dann funktionsfähig und er vermag nur dann Wärme zu geben, wenn er im Kreislauf der Heizung angeschlossen ist, wenn er ständig empfängt, was er weitergeben soll. Und so ist es auch für uns Christen. Wenn wir nicht ständig wieder empfangen, was wir weitergeben können. Wenn wir uns nicht ständig von Gott beschenken lassen, und das heißt wieder in dieser organischen Verbindung zu stehen, ständig zu schöpfen aus der lebendigen Quelle, wenn wir nicht die Wärme der Liebe Gottes selber von Gott empfangen, sind wir nicht in der Lage, diese Wärme anderen weiterzugeben. Dann sind wir nicht in der Lage, das, was Gott möchte, dass wir anderen die Wärme seiner Liebe geben, weiterzugeben. Also auch dazu, wie der Heizkörper praktisch eingebunden sein muss in das Heizsystem, so ist es auch wichtig, dass wir eingebunden sind und dass wir uns immer und immer wieder beschenken lassen mit dem, was Gott uns zu geben hat. Und deswegen dieses Bleiben an Jesus, einmal ohne diese enge Beziehung gehören wir nicht zu ihm. Das Zweite ist, wenn wir uns nicht ständig das schenken lassen und geben lassen, was wir weitergeben sollen, dann sind wir letztlich leer, ausgebrannt und frustriert. Deswegen uns immer wieder von ihm beschenken zu lassen. Und das geschieht dann, wenn wir in der Verbundenheit mit ihm leben. Und dann steht in unserem Text noch etwas, was auch wichtig ist, dass wir Frucht bringen sollen. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was ist Frucht? Ich möchte das am Beispiel des Tannenbaums veranschaulichen. Vielleicht kann sich manche erinnern, dass ich das schon mal gemacht hatte. Der Tannenbaum ist ja der schönste Baum, den wir auf Erden kennen. Er heißt es jedenfalls in einem Lied. Der hat ja wunderbare Früchte, ne? Lichter kennt man sonst in der Natur gar nicht, dass an einem Baum Lichter wachsen und so wunderschöne Kugeln. Und hier sind auch wunderschöne Schmuck, ich weiß gar nicht, wer den gebastelt hat. Aber jedenfalls, es ist alles, der Baum sieht wunderschön und bunt aus, aber es sind keine Früchte. Das, was an ihm hängt, das ist nicht etwas, was aus ihm herausgewachsen ist. Das gehört eigentlich gar nicht zu ihm. Das könnten wir ziemlich schnell abnehmen. Und dann steht der Baum da, wie er ist. Es ist keine lebendige Frucht. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was Jesus immer wieder betont hat. Es kommt nicht darauf an, wie man scheint, wie ein Mensch scheint. Es kommt nicht darauf an, wie das aussieht, sondern es kommt auf die Echtheit an. Und die echten Früchte, ich weiß gar nicht, ob dieser Tannenbaum, ich habe meine Brille, könnt ihr mal gucken, ob da echte Früchte dran sind. Kann ich jetzt zumindest mit meinem Auge nicht erkennen. Jedenfalls, die echten Früchte sehen weitaus bescheidener aus. Es gibt natürlich Bäume, die auch schöne, bunte Früchte haben, Äpfel beispielsweise oder so, aber echte Früchte sehen oft nicht so vielfältig aus oder meistens nicht. Ne? Also mit Kugeln und Lichtern und sowas, das wächst in der Natur nicht. Das heißt, aber vor Gott kommt es nicht darauf an, wie wir scheinen, wie wir nach außen hin sind, sondern bei Gott kommt es darauf an, dass wir echt sind. Dass das, was als Früchte hervorkommt, dass das etwas ist, was aus uns, aus der lebendigen Beziehung mit Jesus kommt. Mit diesen Früchten könnte niemand was anfangen. Also natürlich, wir können dann nächstes Jahr wieder den Tannenbaum schmücken. Aber wenn man jetzt sagen würde, da sind keine Vitamine drin, vermutlich. Und also da ist nichts weiter drin. Es kommt bei Gott darauf an, denn von echten Früchten können wieder neue Pflanzen wachsen. Wenn du eine Kugel irgendwie in die Erde steckst, da passiert nicht viel, die hält sich vielleicht eine ganze Weile. Aber es kommt auf die Echtheit drauf an. Und deswegen, wir können uns, man kann auch ohne Jesus ein Leben führen, das fromm aussieht, geschmückt ist und wo man sagt, Mensch, das ist ein ganz toller Christ. Man behängt sich praktisch mit allem Möglichen, was da ist und macht nach außen hin einen tollen Schein. Aber Jesus sagt, es kommt letztlich darauf an, dass innen etwas echt ist. Und auch wenn es dann nach außen hin bescheiden ist. Wir können vielleicht das Bild, ich weiß nicht, ob ihr das alttestamentliche Bild der Stiftshütte vor Augen habt. Das Bild der Stiftshütte, das war so, das war innen. Im Allerheiligsten war Gold und alles Mögliche. Da waren eine ziemlich prächtige Einrichtung. Und dann waren 7 Decken über dieser Hütte. Und die äußere Decke wirkte wie ein normales Nomadenzelt. War so ziemlich, man kann sagen, das war so mit einer Decke abgespannt, die auch strapazierfähig war. Ich weiß nicht, mit wie viel Grad gewaschen werden konnte. Aber jedenfalls, die sah aus wie Wüstenboden. Also es war ganz bescheiden. Das heißt, wenn du dieses Heiligtum von außen gesehen hast, dann war wenig zu sehen. Und erst, wenn du dich darauf eingelassen hast und ins Allerheiligste durfte sogar nur der oberste Priester gehen, der hohe Priester, aber drinne war die Herrlichkeit. Und das kann uns auch etwas ganz Wichtiges für uns als Christen sagen. Bei uns im Herzen, da soll Jesus sein, da soll es leuchten, auch wenn es von außen manchmal bescheiden aussieht. Und so ist es auch, deswegen sagt Jesus auch, dass wir nicht urteilen sollen. Von außen sollen wir uns nicht beurteilen. Glänzt jemand? Gott sucht keine Strahlemänner oder Strahlefrauen, die so nach außen hin irgendwie etwas abgeben, sondern er sucht Menschen, die im Herzen echt sind. So war es ja auch bei Jesus. Wenn wir uns die Umstände seiner Geburt vorstellen, das haben wir natürlich romantisiert. Heute ist die Krippe natürlich etwas, wo wir denken, das muss ja ganz toll romantisch gewesen sein. Mit Kerzenschein, den Hirten und alles so, mit Weihnachtslieder gesungen. Das war eigentlich eine ganz furchtbare Angelegenheit. Jesus ist unter unwürdigen Umständen in diese Welt gekommen und man konnte äußerlich, und das wird ja auch immer wieder gesagt, man konnte seine Herrlichkeit nicht sehen. Du hast ein normales Kind gesehen, ein Kind in ärmlichen Verhältnissen. Und im Propheten Jesaja heißt es dann noch über den gekreuzigten Christus, er war der Allerverachtetste. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir haben überhaupt nicht gesehen, wir haben jemanden gesehen, von dem man sich abgewendet hat. Aber in diesem gekreuzigten Christus war die Herrlichkeit Gottes präsent. Und das ist auch etwas, was wir uns deutlich machen sollen an diesem Text vom Johannes. Es kommt nicht auf die Früchte an, die wir zeigen können, auf eine blendende Erscheinung, sondern es kommt darauf an, dass es echt ist. Dass das, was wir als Früchte bringen, und die Früchte, wer da fragt, was sind denn die Früchte? Manche sagen, Früchte sind, wenn viele Menschen zum Glauben kommen. Die Bibel sagt dazu im Galater 5, Vers 22, die Frucht des Glaubens und des Heiligen Geistes ist die Liebe. Echte Liebe, das ist die Frucht. Und die entfaltet sich dann in Freude, Friede, Glaube, Geduld, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit, die entfaltet sich in verschiedenen Facetten, kann man sagen. Aber die Frucht, die Gott von uns erwartet, ist Liebe. Die kann bescheiden aussehen. Die muss nicht so erstrahlen, dass man sagt, da kann man über jeden Einzelnen ein dickes Buch schreiben. Die ereignet sich auch im Kleinen. Da, wo echte Liebe geübt wird, da ist auch echte Frucht da. Und die ist herrlicher vor Gott als vieles, womit Menschen glänzen. Zum Beispiel mit irgendwelchen, manchmal wird das ja so verwechselt, dass irgendwelche Begabungen die Menschen haben, irgendetwas, wo man sagt, da kann man nur staunen, das ist für Gott gar nichts Staunenswertes. Es ist schön, wenn Gott Menschen Begabungen schenkt und wenn es Begabungen in der Gemeinde gibt. Aber das, was Gott sucht, sind nicht unsere Begabungen. Die hat er uns ja selber gegeben. Da staunt er auch nicht so drüber, was wir alles können. Er kann viel mehr. Sondern das, was er sucht, das ist die Liebe. Die Liebe zueinander, die Liebe zu sich. Und das ist ja auch, deswegen sagt ja auch der Apostel Paulus beispielsweise im Römer 13, Vers 8, alles, was Gott von uns erwartet, das heißt, alles, was in seinem Gesetz an Geboten da ist, alles, was wir tun sollen oder alles, was von uns erwartet wird, ist zusammengefasst in einem Wort, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann ist alles geschehen. Mehr brauchst du nicht. Und das kann so bescheiden aussehen, dass keiner darüber staunt und trotzdem ist es vor Gott herrlich und köstlich. Und diese Liebe, die er möchte, die Liebe, die auch denen nämlich zukommt und gilt, die uns nicht lieben, die uns nicht sympathisch sind, das ist natürlich eine Herausforderung, aber diese Liebe, die können wir nicht aus uns selber schöpfen. Und wer das versucht, wer versucht, diese Liebe, die Gott uns, die Gott an uns sehen möchte, aus sich zu schöpfen, der ist hoffnungslos überfordert, der landet im Burnout, der landet in Verzweiflung und Traurigkeit. Letztlich können wir sie nur haben, wenn wir aus der Verbindung mit ihm leben, wenn wir uns diese Liebe immer wieder neu schenken lassen. Deswegen, wenn du die in dir selber nicht findest und deswegen verzagt bist, dann bist du in guter Gesellschaft mit allen, die je als Christen gelebt haben. In sich selber findet niemand diese Liebe. Wir finden sie nur in der Verbindung mit dem, der uns geliebt hat und der diese Liebe durch uns weitergeben möchte. Und deswegen, noch einmal zusammengefasst, es kommt darauf an, dass wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten und dass wir in einer Verbundenheit mit ihm leben, mit Jesus Christus. Es kommt darauf an, dass wir aus ihm schöpfen, dass wir die Wärme und die Liebe, die er möchte, dass wir sie bringen und in die Welt tragen, dass wir die nicht aus uns schöpfen, sondern aus der lebendigen Verbindung, wie der Heizkörper von im Heizkreislauf nur die Wärme hervorbringt. Und die Frucht, wie gesagt, ist die Liebe. Und die sollen nicht, es geht nicht darum, dass wir einen äußeren Schein entwickeln, dass andere denken, Mensch, das ist ja was ganz Großartiges. Es kommt auf Gottes Urteil an. Das allein. Deswegen sagt Jesus auch im 6. Kapitel des Matthäus-Evangelium, schaut nicht auf das, was die Menschen sagen. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und bete nicht so, dass andere denken, Mensch, das ist ein toller Beter. Natürlich sollen wir auch in der Öffentlichkeit beten, auch in Gebetsgemeinschaften, aber es geht nicht darum, ob andere uns so beurteilen. Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht einen großen Schein entfalten und gucken, ob der auch echt ist, bevor du ihn reinsteckst, damit alle anderen sehen, dass du, was du gibst. Und wenn du fastest, sagt er, sollst du dich sogar schminken, also schminken vielleicht für Männer, nur so zurechtmachen, dass man nicht jämmerlich aussieht, sondern nach außen hin soll man nicht sehen, weil das, was du tust, sollst du aus der Verbindung mit ihm tun und dir soll es darauf ankommen, was er, wie er dich sieht. Dass du ihn liebst und er sich an dir freut, darauf soll es ankommen und nicht darauf, was andere Menschen von dir denken. Wenn wir jetzt gleich das Bundeserneuerungsgebet miteinander sprechen, ihr habt das ja schon seit längerer Zeit in euren Gemeindebriefen gefunden, das wird ja immer so abgedruckt, dass man ausreichend Zeit hat, das Gebet für sich persönlich auch zu nehmen und zu lesen, wenn wir das gleich sprechen, dann soll jeder auch frei sein. Jeder soll frei sein, es ganz mitzusprechen oder auch Passagen wegzulassen. Denn auch da zählt es, es geht nicht darum, was wir äußerlich sprechen, sondern es geht darum, dass wir es wirklich auch von dem Herzen her wollen. Und Gott möchte viel lieber haben, dass man so ehrlich ist und sagt, ich kann das nicht sprechen, das ist mir einfach jetzt, das kriege ich nicht über die Lippen, weil ich ehrlich sein möchte vor Gott. Gott möchte nicht jemanden haben, der sagt, ich höre mal, ob die anderen mithören. Wir hören auch nicht aufeinander und hören nicht darauf, ob der Einzelne auch jetzt dazu stimmt, sondern jeder soll für sich sprechen und für sich hören. Ihr habt dieses Gebet ausgeteilt bekommen. Ich hoffe, dass es oben auch angekommen ist. Sonst würde ich euch bitten, doch runterzukommen. Und hier unten liegt es aus. Ich sehe, das wird gleich weitergereicht. Okay. Nur, dass alle das auch mitsprechen können, die möchten. Ich denke, haben alle oben, ne? Ja, sie sind alle versorgt. Und dieses Gebet sagt uns noch einmal, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Das heißt, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre ihm. Mein Leben habe ich aus der Verbindung mit ihm. Habt ihr jeder eins? Ne? Und ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Führe mich du hin, wohin du willst. Ich muss mein Gebet mal hören. Und Ich lese es uns einmal nochmal vor. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Das heißt, ich bin bereit, wenn ich das spreche, mich von Gott führen zu lassen, an den Platz stellen zu lassen, den er für mich hat. Mit den Menschen, mit den Geschwistern auch zusammen zu dienen und zu arbeiten, zu denen er mich gesellt. Das heißt, nicht zu sagen, ich bin, hier habe ich meine Sympathisanten, mit denen ich gerne möchte, sondern zu sagen, ich bin bereit, mich führen zu lassen und auch mit den Geschwistern zusammenzustehen, die mir vielleicht nicht unbedingt so, mit denen ich nicht so auszukommen meine. Und dann lass mich wirken, lass mich dulden. Wirken ist ja immer eine nette Sache, aber dass man auch etwas erdulden möchte, wenn es nach seinem Willen ist. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Das heißt, es kann auch manchmal sein, und das habe ich selber erlebt in meinem Leben, ich wollte gerne als Diener Gottes da sein und Gott hat immer noch mir wieder ein rotes Signal hingestellt. Das war für mich damals eine ganz schwierige Angelegenheit, dass ich wusste, ich habe meine Berufung und es war noch nicht so weit. Und ich musste einfach warten auf dem Abstellgleis, so habe ich das damals empfunden. Und als dann grünes Licht wurde, deswegen freue ich mich auch darüber, noch eine Weile tätig zu sein, weil ich eine lange Zeit auch warten musste, bis Gott grünes Licht gegeben hat. Aber bereit zu sein, ich habe damals oft mit ihm darüber gesprochen, bereit zu sein, auf dem Abstellgleis zu stehen. Manche finden das vielleicht nett, so im Liegestuhl zu sitzen und zu sagen, hoffentlich wird es nicht so bald grün, damit wir noch ein bisschen ausruhen können. Ich habe das gegenteilig empfunden. Sich beiseite gestellt zu führen, ist nicht leicht. Aber dann zu sagen, ich bin bereit, wenn das Signal grün wird, zu fahren, aber ich möchte warten und möchte nicht bei Rot losfahren. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Erhöhung ist, denke ich, für alle eine schöne Sache. Aber sich auch zu erniedrigen von ihm. Lass mich erfüllt sein, auch etwas Schönes, aber lass mich leer sein. Lass mich auch diese Erfahrung machen, dass ich von mir selber nichts habe. Lass mich alles haben, ist auch wieder wunderschön. Aber lass mich auch nichts haben. Das heißt, auch selber Entbehrung durchmachen können, in freier Entscheidung. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Gott zwingt uns zu keinem Satz dieses Gebetes. Er zwingt uns ja auch nicht in die Beziehung mit sich. Aber er möchte, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir sagen, ich bin bereit, mit dir zu leben, ich bin bereit, mit dir zu gehen und ich möchte das aus freiem Herzen tun. Liebe kann immer nur aus freiem Herzen geschehen. Dazu kann man sich auch selber nicht zwingen. Überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Dazu gehört, ich weiß, dass diese Bitte auch im Vaterunser, dass das manchen auch Bauchschmerzen macht. Dein Wille geschehe. Darf sein Wille mit meinem Leben geschehen? Oder habe ich so sehr meine eigenen Vorstellungen und meinen Willen, dass ich sage, ich möchte, dass mein Wille geschieht und Gott soll ihn umsetzen. Etwas ganz anderes. Und dann herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein, ich bin dein. Also dieses gegenseitige Gehören, wie es in einer richtigen Beziehung auch sein soll, so soll es sein. Und ich bitte Gott darum, dass er diesen Bund, den ich erneuere, im Himmel bestätigt.